Danke vielmals. Yes. Hey, ich tu mich zuerst noch schnell ein bisschen vorstellen, dass ihr wisst, wer ich bin, nebst dem, dass ich arbeite. Ich bin Michi Dufner, komme auf dem Bodensee. Wir dürfen dort schon ein Haus haben. Und ich wohne dort mit meiner Frau, wo ich seit 22 Jahren verheiratet bin. Wir haben 5 Kinder im Alter von 18 bis 12. Wir haben einen richtigen Teenie-Hauskreis daheim. Und dementsprechend läuft auch immer viel. Ich liebe es, mit meiner Familie unterwegs zu sein. Ich liebe es, für Jesus unterwegs zu sein, Glauben zu leben, weil ich einfach erlebt habe, dass das eigentlich das Beste ist, was einem passieren kann. Und ich werde euch auch ein paar Sachen mit reinnehmen. Und das ist tatsächlich eigentlich so der Ursprung gewesen, wo ich gemerkt habe, ich habe Freunde in meinem Umfeld gehabt, die haben Gott, die haben Jesus erlebt. Und ich habe das auch wollen. Also im Sinne von, ich habe eigentlich dort schon ein bisschen eifersüchtig geschaut. Man könnte ja dem auch Eifersucht sagen. Da, wo Simon gesagt hat, was heute das Thema ist, wir sollen nicht beneiden, was ein anderer hat. Und trotzdem haben wir das in uns drin. Das ist ganz ein wichtiger Bestandteil. Wir können den nicht einfach wegleugnen. Das geht ums Materielle, aber es geht auch um andere Sachen. Ich weiss noch in der Schule, ich habe immer den Karl beneiden, weil das so ein gescheites Hirn war. Der hat nie müssen lernen und hat die besten Noten gehabt. Und ich habe mich abgeackert und bei mir hat es meistens UGS gegeben. Oder der Peter. Der Peter, der war so ein Frauenheld. Der war bei allen Frauen so Best Body, Best Freund. Und irgendwie, mir haben es nie angeschaut und ich hatte nie irgendwie eine Chance gehabt. Das hat mich fast närrisch gemacht. Oder wir könnten es jetzt auch in die heutige Zeit reinnehmen. Da war mein ältester Sohn noch ein bisschen jünger, gerade so 5, 6. Und ich hatte eine mega strenge Woche gehabt. Das haben wir sicher manchmal auch. Und dann habe ich gedacht, ich tue mir etwas Gutes. Ich will mir etwas leisten. Und dann bin ich mir ein Stück Fleisch gepostet beim Metzger. Meiner Frau ein kleines, kleines Stück Fleisch, weil sie mich nicht so viel Fleisch mag essen wie ich. Und dem Kind habe ich Würste genommen. Und dann bin ich draussen, habe brötelt. Und dann kommt mein Sohn, schaut so knapp auf den Grill rauf und zeigt auf mein Stückchen Fleisch und sagt: Papi, gell, das ist meins. Und ganz ehrlich, die Gedanken und Gefühle, die ich dort hatte, habe ich nicht gedacht, dass man die einem eigenen Sohn gegenüber haben kann. So im Sinne von, was bist du für ein frecher Joli? Das ist jetzt schön formuliert. Was hast du eigentlich den Anspruch? Ich habe es gezahlt, ich habe strenge Wochen gehabt, ich bin im Brötchen, du machst gar nichts, hast nicht einmal geholfen antischen und, und. Also Gefühle, die da sind, die wir haben. Und die Frage ist, wieso fällt uns das so schwer? Wieso ist es manchmal so, dass man auf andere Sachen eifersüchtig schaut, beneidet und eben eigentlich von Gott quasi genau das Gegenteil aufgeboten bekommt? Wir sollen nicht begehren, was jemand anderem gehört. Nun, ich möchte es ganz kurz so erklären, dass es eigentlich um unser Innenleben geht. Nicht um das, was wir gegen aussen präsentieren, sondern das, was in uns innen abgeht. Und das, was in uns innen abgeht, dann kann man ja auch Charakter sagen. Gott möchte unseren Charakter schulen. Und es ist eine Einladung. Eine Einladung an dich, heute Abend, vielleicht in gewissen Bereichen zu sagen, okay, da spüre ich etwas in meinem Alltag. Und jetzt möchte ich anfangen, Jesus in dem innen erleben, wie er mich näher zu sich heranziehen will. Das ist seine Absicht. Mit all seinen Geboten, die er hat. Er hat uns nicht gegeben, um irgendwie ein Spielverderber zu sein, sondern hat sie uns gegeben, weil wir dann merken, was in uns ihnen abgeht. Und dem sagt die Bibel noch eine Heiligung. Also wir kommen näher zu ihm, näher in seine Beziehung. Die Bibel ist voll mit so Geschichten. Eine Geschichte, die finde ich einfach, die hat mich selber überführt und die finde ich darum absolut burnermäßig, weil sie einfach so unlogisch ist, dass sie aufregt. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so Geschichten gelesen habt, wo ihr findet, hä? Komme ich nicht draus. Ich habe Theologie studiert. Ich bin auch nach dem Theologiestudium bei dieser Geschichte noch nicht draus gekommen. Das ist erst mit meinem Kind gekommen. Hat übrigens auch mit dieser Grillgeschichte zu tun. Und zwar ist das die Geschichte vom Gleichnis, wo immer mehr Arbeiter in Weinberg hineingeholt worden sind. Wer kennt die Geschichte? Noch nicht ganz alle. Also ich erzähle sie ganz kurz. Da ist ein Weinbauer, dem gehört ein riesiges Weingebiet. Und der geht jeden Morgen geht er wieder frisch auf den Markt und schaut, wo hat es Leute, die ihm helfen könnten, den Weinberg zu bewirtschaften. Und dann nachher geht er am Morgen früh, findet dort ein paar Arbeiter, unter anderem eben auch den Arbeiter, um den es in dieser Geschichte geht. Und er holt ihn in seinem Weinberg. Und er fährt auch schaffen wie ein Mohren. Weil er will ja irgendetwas von dem, was hier hängt, und will erfolgreich sein, er will Gas geben, will Anerkennung bekommen, weil er dann nachher einfach merkt, so, oder hofft vielleicht, dass der Weinbauer mega stolz ist auf das, was er leistet. Und dann passiert etwas ganz Gespässiges. 3 Stunden, nachdem er angefangen hat zu arbeiten, kommt der Besitzer und bringt neue Mitarbeiter. Ah, cool, neue Mitarbeiter kannst du immer brauchen. Dann musst du ein bisschen weniger oder man kann ein bisschen mehr Volumen bewältigen. Und so hat er nachher die vielleicht mit reingenommen, gesagt, sie angeleitet, gesagt, hey, da musst du das und das machen, dort musst du so und so schneiden. Passiert wieder etwas Gespässiges. Wieder 3 Stunden später kommt wieder eine Gruppe von neuen Mitarbeitern. Dasselbe Spiel. Und dann wieder 3 Stunden später und dann 1 Stunde, bevor 4 Uhr ist, kommen nochmal eine Gruppe Mitarbeiter. 1 Stunde. Von dem ganzen Tag. Er hat schon 12 Stunden gearbeitet. Und jetzt kommt nochmal so eine Gruppe für 1 Stunde. Und dann kommt endlich der grosse Moment, der Zahltag. Jetzt gibt es Cash. Der Weinbauer ist mit ihnen so verblieben, mit denen, die zuerst angefangen haben zu arbeiten, dass sie 1 Denar bekommen. Das ist ein Tageslohn. Der ist nicht schlecht, ist nicht wenig gewesen, ist sehr gut zahlt gewesen, eigentlich sogar. Und sie kommen, der Tageslohn ist mit ihnen abgemacht gewesen. Und jetzt kommt der Wein, der Arbeiter, der nur 1 Stunde gearbeitet hat, dran und kommt seinen Lohn über. Wie viel kommt er über? Genau gleich viel, wie abgemacht war mit dem, der 12 Stunden gearbeitet hat. Und dann steht sogar, dann hat sich der, der 12 Stunden gearbeitet hat, noch Gedanken gemacht, wow, cool, der, der 1 Stunde gearbeitet hat, kommt so viel über, wie mit mir abgemacht ist. Dann komme ich vielleicht 12-mal so viel über. Weil ich habe 12 Stunden gearbeitet. Aber umso mehr, dass die Leute drankommen, umso mehr merkt er, es gibt für alle genau gleich viel. Und dann kommt der am Schluss, der 12 Stunden gearbeitet hat, kommt der gleiche Lohn über wie der, der 1 Stunde gearbeitet hat. Und da findet er ungerecht. Und dann wird er hässig. Und sagt er, was machst du? Wieso kommen die, die nur 1 Stunde gearbeitet haben, gleich viel über wie ich, die 12 Stunden gearbeitet haben? Spürt ihr die Eifersucht? Der Blick? Das ist doch nicht gerecht. Und ganz ehrlich, ich kann dem voll nachvollziehen. Mir ist es selber eben so gegangen, dass ich die Geschichte gelesen habe und dachte, das geht einfach nicht auf. Ich bin selber Chef, ich habe meine eigenen Angestellten. Wenn ich jetzt so wäre wie der Weinbauer und ich würde das machen, dann nachher würde ich doch nicht den, der am längsten gearbeitet hat, noch am längsten warten lassen, bis ich ihn zahle. Dann würde ich den zuerst auszahlen, dann ist der weg, dann sieht er gar nicht, was ich mit denen mache, die noch 1 Stunde gearbeitet haben. Wieso macht der Weinbauer sonst euch? Das ist einfach Verarschung. Und dann bin ich über den Satz gestolpert und der ist mir dann länger nachgegangen. Gell? Und wenn ich so von so Prozessen rede, dann ist das nicht so, dass das einfach irgendwie so während 5 Minuten passiert. Sondern ist das so eins, wo der Psalm 1 zum Beispiel uns auch immer wieder sagt und ganz viele andere Textstellen auch in der Bibel. Wir sollen über das Wort nachdenken, Tag und Nacht. Und diese Nacht haben eine mega gute Möglichkeit, wenn ihr wenig schlaft, ganz viel darüber nachzudenken. Und das habe ich gemacht. Und dann ist der Satz da, wo da steht, ist es mir nicht erlaubt, mit meinem zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Und dann habe ich Jesus so richtig gesagt, und das schreibe ich dann auch in mein Gebetstagebuch rein, nicht weil du gütig bist, sondern einfach weil es ungerecht ist. Darum nervt es mich. Darum finde ich es nicht richtig. Und dann nach einer längeren Zeit habe ich gemerkt, aber wenn es um Güte geht und nicht um den Lohn. Und jetzt möchte ich da wie einen Switch machen. Wenn es um Güte geht, das heisst, ich darf bei Jesus sein, bei Gott sein, ich darf ihn erleben, ich darf in dem Garten dabei sein, dann erlebe ich Güte, dann kann ich Güte schmücken. Dann hat der, der 12 Stunden lang gearbeitet hat, 12 Stunden lang dürfen Güte schmücken. Dann hat er 12 Stunden dürfen zuschauen, was Güte bedeutet. Und dann hat er den Arme, der nur 1 Stunde gearbeitet hat, nur 1 Stunde Güte gehabt. Zum Glück kommt doch der gleich viel Lohn über, wie ich. Unser Blickwinkel ist immer wieder entscheidend. Auf was schauen wir? Was haben wir? Und was haben wir eben nicht? Und wenn wir auf das schauen, was uns versprochen ist, was wir haben, was verheißen ist, dann fällt es uns viel einfacher, auch anderen können etwas zuzugestehen, was wir vielleicht selber auch gerne hätten, aber nicht haben. Dann kommen wir plötzlich in einen Bereich hinein, wo wir uns freuen können, am Erfolg von anderen. Dann tun wir es nicht beneiden, weil wir merken, ich habe alles, was ich brauche. Mein Problem war einfach, ich habe nicht gewusst, was Güte von Gott ist. Obwohl ich Theologie studiert habe. Obwohl ich schon lange gläubig war und an Jesus geglaubt habe. Ich habe nicht gewusst, wie gut ich schmeckt. Und dann hat ein anderer Prozess angefangen. Da hat Jesus mich gefragt, willst du lernen, was gute Schmöcken heisst? Und wenn Gott so Sachen fragt, oder du vielleicht manchmal so Gedanken hast, schreib dir die unbedingt auf und gib eine Antwort drauf. Und dann wird es extrem abenteuerlich. Als ich das nämlich aufgeschrieben habe, ist es nicht lang gegangen, da hatte ich völlige Schreibblockade und ich bin nicht mehr vorwärts gekommen mit Arbeiten, was ich mega mühsam gefunden habe. Und wenn du so Predigt musst schreiben, wenn du mal mit dem Simon reden oder so, dann ist das mühsamste, weil du hast immer das Gefühl, jetzt kommt die Zeit immer näher, wo du etwas abliefern musst. Vielleicht habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht mit einem Vortrag oder sonst irgendetwas. Wenn es einfach nicht vorwärts geht. Und ich bin dort an dem Schreibtisch gehockt und habe gebetet und gesagt, Jesus, jetzt musst du mir irgendwie helfen, etwas geben, was wirklich abgeht, dass ich nachher merke, was ich soll predigen überhaupt. Also nein, ich habe gewusst, was ich muss predigen. Das Thema war G. Ich werde es nachher dann zeigen, was das Thema war. Auf jeden Fall hocke ich dort so am Bürotisch, Bibeln offen, Laptop da, angefangen zu schreiben, wieder gelöscht, wieder angefangen zu schreiben, wieder gelöscht. Und irgendwann spüre ich so wie eine kleine, leiselige Stimme in mir rein, die sagt, Michi, nimm deine Kinder und geh mit ihnen ins Freibad. Ja, also, ist ja logisch, dass ich ins Freibad will, wenn es nicht gerade läuft. Aber ich habe einen Satz, ich habe ein Motto, der steht in Johannes, Kapitel 2, Vers 5, was immer er euch sagt, das tut. Das erste Wunder, das passiert ist, ist mit diesen Worten eingeleitet, wo Wasser zu Wein wird. Und dann nachher habe ich gefunden, ja gut, ich mache jetzt das einfach mal. Und dann gehe ich in die Body mit meinen Kindern. Eben, vier Kinder hatte ich dort. Haben alle irgendwie Flügel angelegt und plötzlich merke ich, ein Kind fehlt. Auch wieder der mit dem Grill. Wieso ist das lustig? Nein. Und dann merke ich plötzlich, wenn ich so im Augenwinkel schaue, steht auf dem 3-Meter-Sprungbrett ein Kind mit Flügel an. Also wenn du mal irgendwann Papi oder Mami wirst, du solltest nie ein Kind mit Flügel auf das Sprungbrett gehen lassen. Weil das Erste, was passiert ist, wenn sie reingumpelt, sind die Flügel weg. Die zieht jetzt gerade weg. Und ich habe das gewusst, habe irgendeiner windelnde Frau meine Kinder in die Hand gedrückt, die anderen drei, und gesagt, mein Sohn ist hier oben, könnt ihr bitte schnell schauen, ich muss gerade los. Und dann bin ich losgespeedet, sehe, wie der Bademeister auch kommt und ich denke, leck, das ist ein guter Bademeister. Der hat genau Gefahr gesehen. Und ich wollte reingumpeln, hebt er mich so zurück und sagte so, Moment mal, wir schauen mal, was passiert. Dann bist du für einen komischen Bademeister. Sicher nicht schauen, was passiert, oder? Mittlerweile ist er schon runtergekumpelt, die Flügel sind oben drauf geschwommen. Ich schaue so, wo ist mein Sohn? Es hat so blubbert. Und dann sehe ich, wie er so mit den richtigen Schwimmbewegungen unter Wasser so an den Rand taucht. Bei mir dort, wo ich stand, unten raufkommt, mich anschaut und sagt so, siehst du, Papi, ich hasse. Wenn ich im Auto hatte ich noch Diskussion, dass er nicht mehr schwimmen kann. Das Predigtthema, das ich jetzt vorbereiten soll, ist, trau anderen mehr zu, als du ihnen siehst. Und ich habe gemerkt, das ist Güte. Das ist Güte, wenn du schmeckst, dass Gott Realität ist. Dass er nicht nur einfach Theorie ist. Dass es nicht einfach irgendetwas ist, wo man sich ausdenkt hat oder vielleicht theoretisch in der Bibel steht, sondern wo du auf einmal merkst, boah, jetzt hat Gott zu mir geredet. Ich kann mir euch vorstellen, das war eine Highlight-Predigt von meinem ganzen Prediger-Sein. Wo ich das nachher erzählen konnte, haben alle gefunden, ja, ist das ein schlechter Papi. Aber cool, was der erlebt. Und genau um das geht es. Und wenn man merkt, wir haben das Vorrecht, dass wir schon 12 Stunden in diesem Berg arbeiten und wir erleben Gott, wir erleben Jesus, dann bin ich heute von Herzen dankbar, dass der, der nur eine Stunde dabei war, dass der wenigstens gleich viel Lohn bekommt wie ich. Aber dort wachsen wir. Das ist nicht einfach etwas, was passiert. Das ist nicht etwas, wo wir einfach beten und dann nachher haben wir es. Sondern da können wir uns reinschicken und sagen, okay, Jesus, Gott, ich möchte erfahren, wie kann ich mit dem umgehen, wenn sie mir innen plötzlich anfängt zu wurmen. Wenn ich plötzlich finde, so, wieso hat mein Kollege einen Porsche? Übrigens, mein Lieblingsauto ist der Porsche GT3 RS. Dies auch? Yes. Ich habe tatsächlich mal überlegt, was mache ich mit dem Auto, wenn ich es für geschenkt bekomme, weil Vermögen tue ich es ja eh nie. Und dann habe ich zuerst gedacht, so richtig fromm, ich verkaufe es und spende das Geld. Dann habe ich gedacht, nein, das mache ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ich könnte es ja verbinden mit einer coolen Predigt. Ich komme extra zu spät, fahre mit dem Auto so hin und her bei der Kirche, so, dann steige ich aus und dann predige über die Grosszügigkeit von Gott. Das habe ich fast das Coolste gefunden, mit dem hypothetischen Umdenken. Und am Schluss habe ich gefunden, ich glaube, ich mache es einfach so, ich laufe in die Kirche rein, so mit dem Schlüssel und sage, der, der mir verspricht, dass das Herz nicht daran teilt oder daran hängt, der darf fahren. Weil das habe ich dann nachher zu mir selber wie auch gesagt. Ich habe ihn bis heute nicht geschenkt bekommen, also wenn sich jemand berufen fühlt. wäre okay. Ich glaube, ich würde mittlerweile wissen, wie ich damit umgehe. Auf jeden Fall, ich werde euch nachher auch noch etwas erzählen, was mit dem passiert ist. Nein, ich mache es jetzt. Ich habe mittlerweile haben wir ein Haus geschenkt bekommen. Das haben wir wirklich geschenkt bekommen. Wir haben angefangen zu beten, meine Frau und ich, für ein Haus. Wir haben gemerkt, irgendwie, wo wir in St. Gallen gewohnt haben, das hat nicht mehr funktioniert, mit unseren Nachbarn nicht, mit unseren Kindern nicht in der Schule. Und so haben wir angefangen zu beten. Um 2 Wochen waren wir im Bett, kommt jemand zu uns. Nein, und dann sind wir das Haus anschauen, wo meine Frau gefunden hat, das wäre mega cool. Das Haus hat einfach 1 Million gekostet. Und ich hatte einfach keine 1 Million. Auch nicht annähernd so viel, dass man irgendwie ein paar Null hinhängen könnte, sondern es ist eher eigentlich so, dass es 1-0 hat, Ende Monat. Und dann haben wir angefangen zu beten. Es ist 2 Wochen gegangen, ist jemand gekommen, die Haustür hat geläutet und gesagt, ich glaube, ihr braucht 200'000 Franken, könnte das sein? Dann habe ich gesagt, ja, komm doch zuerst mal einen Kaffee trinken, bitte. Dann habe ich ein bisschen reingelassen und 3 Tage später habe ich 200'000 Franken auf meinem Konto gehabt. Aber das ist ja noch nicht fertig, weil wenn du nachher ein Haus kaufen willst, das sind ja dann quasi noch 800'000 Franken Schulden, gell? Gut gerechnet. Und für die 800'000 Franken Schulden musst du bei der Bank so viel verdienen, dass du mindestens 5% kannst decken kannst, dass nicht über 1/3 von deinem Lohn ausgeht. Also sprich, ich hätte 180'000 Franken müssen verdienen pro Jahr. Jetzt als Jugendpastor, wo ich dort war, habe ich knapp 65'000 Franken verdient. Also weit weg von 180'000 Franken. Und gleich habe ich gefunden, ja gut, ich probiere es jetzt einfach mal und habe Banken angeschrieben. Dass es richtig gut aufgeht, habe ich 15 Banken angeschrieben. Von einer Bahn habe ich eine Absage bekommen, in einer Bahn durfte ich vorreden. Und eine Bank hatte es darunter, da habe ich mich so genervt. Die haben mich auf Bischofzell bestellt. Das ist etwa eine halbe Stunde von mir daheim entfernt. Wir hätten aber im gleichen Dorf die gleiche Bank. Oder einfach so 7 Kilometer weiter weg, auch nochmal die gleiche Bank. Oder St. Gallen oben, das ist eher 15 Minuten weg, auch nochmal die gleiche Bank. Wieso muss ich auf Bischofzell? Und jede Kurve, die ich gefahren bin, habe ich gedacht, wer zahlt mir den Sprit? Wieso muss ich auf das Bischofzell? Dann laufe ich dort in die Bank rein, schaue den Banker an, und sage so, irgendwoher kenne ich dich. Und ich so, ja, ich kenne dich auch von irgendwo. Haben wir dann herausgefunden, woher dass wir uns kennen. Und dann sagt er, Michi, ich mache es möglich. Und ich so, ich bin nicht sicher. Und dann ist der mit 3 Vorgesetzten geschwätzen und wir haben den Kredit bekommen. Für mich ist es grösser Wunder, als 200'000 Franken geschenkt bekommen, wenn man mit unserem Bankensystem denkt. Und wir dürfen jetzt schon 10 Jahre in dem Haus drin sein. Einfach ein Geschenk. Das erlebst du, wenn du willst, Güte von Gott schmücken, mehr als alles andere, was dir die Welt geben kann. Das erlebst du, wenn du anfängst, also nicht, dass du ein Haus geschenkt bekommst, das dürfen wir mich nicht beim Wort nehmen, aber du wirst erleben, was Güte schmücken bedeutet. Wenn du sagst, ich möchte das machen. Ich meine, in der Schule, überall, wo ich war, ich habe immer wieder gemerkt, ich wollte sein wie andere. Und das ist der grösste Hinderungsgrund, dass du dich überhaupt kannst entwickeln zu dem, wer du selber bist. Zu dem, was Gott über dich denkt und zu dem, was er dich gerne möchte formen. Wer ist eine Sportskanone von euch? Werdet ihr immer Erster und so beim Sporttag? Immer. Ich bin im Fall immer wirklich, ich glaube, ab der 2. Klasse bis zu der 3. Oberstufe, 4. geworden. Und es war so kacke. Das hat mir niemand geglaubt, weil alle haben mir immer auch gratuliert zum vierten Platz. Der vierte Platz ist so der Arschplatz. Und ich habe mir so Mühe gegeben, ich habe wirklich so Gas gegeben. Ich dachte, damals schaffe ich es. Und nachher ist irgendetwas wieder nicht funktioniert. Und der grösste Punkt war, ich war noch am Schwimmen, habe im Schwimmclub mitgemacht. Und dann haben wir einen Wettkampf gehabt, so der St. Galler Meister im Freistilschwimmen. Und ich habe Gas gegeben und dann heisst es, Michi Dufner, erster Platz. Hey, und dann haben wir das Team abgefeiert und wir hatten so einen coolen Tag gehabt. Und 5 Minuten vor der Rangverkündigung haben sie gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht haben beim Zusammenrechnen. Und ich bin Vierter geworden. Und dann bin ich heim. Und daheim ist ein Familienfest hat stattgefunden. Und alle haben mir gratuliert zu meinem vierten Platz. Mein vierter St. Galler Meister, oder? Ja, und ich habe einfach gefunden, was ist das? Das ist einfach unfair. Das ist einfach nicht richtig. Ich will doch einfach auch mal Erster sein. Und gell, manchmal spielt das Leben noch ganz andere Geschichten. Da kann ich jetzt nicht auf alle Geschichten eingehen. Aber etwas, was ich nachher wie gelernt habe, das ist jetzt etwa 2 Jahre her, ist vierter Platz. Da bist du Erster vom normalen Volk. Da bist du nicht auf dem Podest, wo du allein bist, wo die alle beneiden, sondern da bist du Teil von allen. Und mir hat es nachher geholfen, die Stelle, die ich jetzt machen darf, anzunehmen. Und ich gemerkt habe, ich möchte gar nicht irgendwie Führer und Leiter sein, ganz allein vorne weg und alle mir hinten nach, sondern ich darf Teil von einer Organisation sein, ich darf Teil von einem Team sein, ich bin Teamplayer. Schon von Anfang an. Und krass ist, dass ich es erst mit 43 gecheckt habe. Weil ich nicht angeschaut habe und gesagt habe, was nervt mich. Ich habe nicht angeschaut und habe ehrlich zugegeben, das, was Simon macht, so gut bin ich nicht. Ich wollte eigentlich auch so sein, sondern ich habe mich nicht können freuen. Vielleicht vorne durch so, boah, so gut war Simon. Oder? Aber hinten durch denke ich so, so ein Arsch. Da hätte ich am liebsten eigentlich auch. Und wenn wir dort wie nicht tiefer gehen in uns rein, und anfangen, ganz ehrlich mit dem auch austauschen, dann werden wir nicht merken, wer wir wirklich sind. Und ich habe den Prozess von dem vierten Platz, den habe ich mit Freunden gemacht. Da bin ich nicht allein gegangen, da wäre ich allein auch gar nicht drauf gekommen. Ich habe gemerkt, irgendwann, es nervt mich, dass ich ständig, trotz all meiner Bemühungen, das nie schaffe, Erster zu werden. Gell, das geht ja auch darum, wenn du Projektarbeit einreichst, oder wenn du sonst probierst, gute Noten zu machen, es hat einfach nie gelangt bei mir. Ich war nie schlecht, aber ich bin nie auf das Podest gekommen, auf das, was ich eigentlich hätte wollen. Und der Prozess hat nachher das wie ausgelöst, dass ich gemerkt habe, heute weiss ich, es ist so gut. Ich will gar nicht mehr. Und so kann ich dann wirklich mich freuen an dem, dass andere mehr haben als ich. Anders Erfolg haben als ich. Vielleicht mehr Geld haben als ich. Wir haben kürzlich mit Freunden geredet, die können sich alles leisten, was sie wollen. Die können 4-5 Mal im Jahr in die Ferien, die haben gar nicht so viel Ferien, wie sie in die Ferien könnten. Die haben irgendwie 3 mega coole Autos und sie müssen nie aufs Geld schauen. Aber sie erleben dafür auch nicht genau das, was wir mit Geld erleben. Wir haben ein Wochenende geplant, zu unserem 22. Hochzeitstag. Wir haben gedacht, komm, wir gehen Wellness, aber Jesus, wir haben kein Geld. wir buchen jetzt einfach mal und hofft dann, dass es irgendwie aufgeht. Und dann haben wir wieder angefangen zu beten. Und dann ist die Woche gekommen. Ich meine, bei Jesus funktioniert vieles erst so 5 vor 12. Ich weiss nicht genau, wieso, dass er das so... Molly weiss wieso, aber das müsste ich jetzt ein bisschen genauer erklären. Auf jeden Fall ist dann die Woche abgebrochen, wo wir am Freitag wollen Wellnessen. Und dann komme ich ins Büro und dann sagt mir mein Sekretär, Michi, du hast da ein Gouvert bekommen. Ich so, cool, mach es auf, 200 Franken drin. Ich sagte, ja gut, Jesus, aber 200 Franken, Wellness, das langt jetzt noch nicht wirklich weit. Also, weißt du, ich will jetzt nicht frech sein, aber kannst du bitte, gell? Und dann habe ich meiner Frau angerufen und gesagt, hey Schatz, wir haben 200 Franken bekommen. Dann sagte sie, hey, es war ein Gouvert im Briefkasten, dort sind 400 Franken drin. Und ich sagte, ja, aber 600 Franken langt auch immer noch nicht. Ist das Wochenende? Jesus, bitte. Und dann nachher, wirklich einen Tag später, haben wir von Freunden ein Kärtchen bekommen. Wir haben die getraut. Und wir haben das nicht gemacht, um irgendwie Geld zu verdienen. Sie haben aber gefunden, sie möchten uns gerne etwas geben. Irgendwann, by the way, haben wir mal gesagt, dass wir das machen wollen zu unserem 22. Hochzeitstag. Das ist aber schon mega lang her. Haben sie uns ein Kärtchen gemacht mit nochmal 400 Franken drin. 1000 Franken haben gelangt. Und dann haben wir das erzählt unseren Freunden. Und sie haben uns gesagt, gell, wir können uns das einfach so leisten. Wir müssen gar nicht schauen. Wir können das einfach wir müssen nicht mehr planen. Wir müssen nicht mehr sparen für das. Das ist einfach. Aber das, was ihr hier habt, dass ihr das erlebt, immer wieder aufs Neue. Das ist etwas, was nur ihr habt. Oder eben, was nur dann hast, wenn du dich wirklich auf das Abenteuer mit Jesus einlässt. Und darum ist so wie meine Frage, mit was vergleichst du dich? Vergleichst du dich mit anderen, die mehr haben? Und machst Fusch im Sack? Oder merkst du, wenn du dich vergleichst, hey, jetzt könnte ich eigentlich mit jemandem anfangen, über das schwätzen. Dann fährst du einen Prozess an. Dann fährst du auf das Mal an Jesus erleben. Und dann merkst du plötzlich so, hey, so cool, ich kann mich freuen für den anderen. Und es ist gut, hat der andere das. Weil ich habe meins ja auch. Wisst ihr, wie man merkt, dass man sich nicht freuen kann am Erfolg des anderen, wenn man den anderen muss dissen. Kennen Sie den Begriff auch, oder? Ja. Meine Kinder dissen sich die ganze Zeit. Das ist so mühsam. Und dann habe ich abmachen. Dann habe ich klein machen. Und dann habe ich irgendwann mal gefunden, hey, hört mal auf, wie wir einander abmachen. Und dann bin ich selber in das reingekommen. Habe ich meine Kinder klein gemacht, weil ich gesagt habe, was sie alles nicht können. Und ich unzufrieden bin. Und während ich das erzähle, sagt mir mein Sohn, Papi, jetzt weiss ich, von wem dass wir das haben. Hat einen Moment gebraucht, bis ich es zugeben konnte. Und habe nachher gesagt, hey, ich brauche meine Freunde, wo ich wirklich lernen kann, meine Kinder nicht klein zu halten, sondern gross zu machen. Fan von meinen Kindern zu werden und nicht finden, sie genügen nicht. Und genau das Gleiche passiert in der Kirche auch. Ich mag mich noch gut erinnern, wie ganz viel, ich bin in der Landeskirche Grabs gross geworden, wir haben dort ähnliche Jugendgottesdienste dürfen feiern. Und ich weiss noch, wie die Alten nachher nämlich geschumpfen haben über unseren Musikstil. Die heutige Jugend. Und ich habe mir geschworen, ich werde das nie sagen. Ich sage einfach nicht die heutige Jugend, aber denken tun ziemlich etwas Ähnliches. Typisch Generation Z. Zum Beispiel. Oder? Wenn wir so unterwegs sind, dann glaube ich, dann leben wir nicht das, was Gott für uns vorbestimmt hat. Aber dort, wo wir anfangen, die Sachen, wo wir merken, leck, ich denke manchmal so über die Jugend. Jesus, bitte hilf du mir, dann kann es plötzlich einen Change geben. Und so ist ein Jugendlicher auf mich zugekommen nach einem Gottesdienst und hat gesagt, Michi, wie kann ich das machen, damit ich Jesus so erleben kann wie du? Dann habe ich ihm ein paar Sachen gesagt, die ich jetzt heute auch gesagt habe. Du musst ehrlich werden mit dir selber. Du musst Jesus einladen, dass er sich verändern darf. Du musst das mit Freunden teilen und miteinander vorwärts gehen. Und nachher sagte er mir, ja, Michi, gibt es denn Jesus nicht einfach so für meine Wohlfühlzone? Weißt du, so einfach, es passiert einfach irgendwie. Und dann ist der Gedanke gekommen, oh, typisch Generation Z. Aber ich habe das vorne gerade schon gebetet, Jesus, nein, bitte helf mir, dass ich nicht so denke. Und so habe ich nachher zurückgefragt und gesagt, wieso willst du denn einfach Jesus für deine Wohlfühlzone? Und dann hat er mir erzählt, dass seine Eltern finden, er tut zu viel gamen. Seine Eltern finden, er ist nicht genug gut in der Schule. Dass seine Eltern nicht einverstanden sind mit seinen Kollegen, die er hat. Dass seine Eltern nicht einverstanden sind mit dem, wie er sich anlegt. Und dass er sich darum immer mehr zurückzieht, immer mehr im Zimmer innen ist und einfach findet, da bin ich wenigstens safe. Da kann ich niemanden enttäuschen, da kann mich aber auch niemand verletzen. Als er das mir erzählt hat, hat mich das mega berührt. Dass er sagt, komm, ich bete, wir beten zusammen, dass Jesus dich auf den Weg nimmt, dass du lernen kannst, wie kannst du mit dem umgehen. Und dann hat er mir eine Woche später ein WhatsApp geschrieben und gesagt, Michi, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe es schon viel besser mit meinen Eltern. Und ich so, aha, spannend, wie ist denn das passiert? Ja, ich habe angefangen zu Jesus beten, er soll mir helfen. Und dann sagt er doch irgendwann mal so, ich soll die Spülmaschinen einfach so ausräumen. Dann habe ich das gemacht. Und dann war die Mami voll happy mit mir. Also ich denke, ich muss manchmal aufpassen, ich bin ja selber auch Papi. Ich dachte, also, das ist jetzt noch logisch, oder? Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, nein, er hat sich angefangen auf den Weg zu begeben. Die Sachen, die ihm klar geworden sind, anzugehen. Die 10 Gebote Und vor allem auch das Gebot, wir sollen nicht begehren, was der andere gehört, ist nicht ein Verbot und ein Kaputtmachen oder ein Dissen von Gott uns gegenüber. Es ist eine Einladung, dass wir immer mehr und näher zu ihm kommen. Ich würde noch gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du einfach nicht aufgibst, dass du an uns interessiert bist und dass du uns auch so wertvolle Gebote gegeben hast. Du siehst, wo wir selber manchmal mit einem eifersüchtig neidischen Auge auf etwas schauen, wo wir vielleicht gerne jemand anders wären oder etwas anderes hätten. Schenk uns in dem Moment, dass wir einfach dir begegnen dürfen, dass wir ehrlich werden dürfen, dass wir Freunde haben, die mit uns den Weg gehen und dass wir immer mehr in die Gemeinschaft mit dir hineinwachsen dürfen. Weil du weißt, was wir sind und wer wir sind. Du hast sogar einen Auftrag für uns. Und danke, dürfen wir in dem Sinne einfach unterwegs sein. Amen.